Also du kannst wirklich einfach dir die Sachen selber aneignen. Du kannst googeln, recherchieren, wochenlang dich in Themen einarbeiten. Du brauchst keine anderen Personen. Du kannst es wirklich alles oder 90% von Dingen dir einfach wirklich aneignen. Du willst coden lernen, du willst Design lernen. Du kannst wirklich mittlerweile durchs Internet, also du kannst es einfach machen. Ja, was ist, wenn es nicht klappt? Ja, aber was ist, wenn es klappt und dann ich eben viel mehr happier bin, als ich jetzt dann eben bin.
Herzlich willkommen zum OMR Silicon Valley Update, der Podcast mit Christian Bützer, der euch von deutschen Erfolgsgeschichten aus San Francisco und dem Valley berichtet.
Bevor es losgeht, ein kleines Announcement in eigener Sache hier aus dem House of AI. Wir haben ein Pivot zu vermelden. Nach fast 4 Jahren haben mein Co-Founder Arndt und ich uns so entschieden, LearnXYZ zu beenden. Aber wie man hier so schön sagt, we are extremely excited to announce das, was wir jetzt als Neues machen. Und zwar ist das Purple AI. Wir haben das letzte Woche gerade gelauncht. Ihr kennt ja bestimmt alle Lovable, ne? Also mit Lovable kann man ja schön irgendwie kleine Prototypen bauen, vielleicht eine App für seinen eigenen Bedarf. Aber wenn man schon ein bestehendes Business hat, also wenn du irgendwie ja groß Scale hast, du bist ein Mittelständler, bist ein großes Unternehmen, vielleicht auch ein Startup, was schon 1 Million Zeilen Code hat, dann kannst du halt nicht Lovable benutzen, um da weiterzubauen, aber eben Purple. Und ja, was macht Purple? Du nutzt uns praktisch, um mit Purple und unserer AI die Produktbeschreibung zu definieren, was du bauen willst. Und Purple baut dann end-to-end sehr, sehr komplexe Features direkt aufbauend auf deinem bestehenden Stack. Das ist wirklich ja, so ein bisschen wie Magie. Und wenn du dein Engineering-Team, was vielleicht heute schon irgendwie Cursor oder Claude Code benutzt, von AI-assisted auf AI-first upgraden möchtest, dann solltest du dir mal www.bepurple.ai anschauen, www.bepurple.ai. Und wer dann mehr wissen möchte, kann auch gerne sich bei mir melden. Ich mache natürlich auch eine Demo. Aber jetzt zum heutigen Gast. Er hat nach dem Abi nicht studiert. Wahrscheinlich einer der ersten Gäste bei mir hier im Podcast. Mit 19 hat er nämlich schon sein erstes Startup gegründet und verkauft. Danach hat er eine Open-Source-Brain-Computer-Interface-Produktgeschichte gebaut. Sehr, sehr spannend, mit dem man über einen Raspberry Pi Gehirnströme messen kann. Und heute, mit 26, baut er Software für Raketen- und Flugzeugbauer, hat eine Seed-Runde gerast, die bisher noch nicht mal announced wurde. Ein paar Millionen sind da reingeflossen und arbeitet heute mit Defense-Kunden zusammen, die aber auch geheim bleiben wollen. Also alles sehr, sehr secretive. Sebastian Völkel ist Co-Founder von Delos, frisch aus dem Y-Combinator Winter 2025-Batch, was man von jemandem lernen kann, der ohne Studium, ohne klassischen Karriereweg, aber trotzdem mit 2 Leuten hier im Valley sitzt und ein Output von 20 bis 30 Engineers produziert. Das hört ihr jetzt. Auf geht's. Moin Sebastian.
Hallo, grüß dich.
Grüß dich. Also ich habe gesehen oder du hast mir das vorher erzählt, deswegen ist die erste Frage so, aber du hast ein paar Millionen geraced, keiner weiß davon. Du hast Defense-Kunden, die wollen geheim bleiben. Du hast mal Raketen gebaut oder an Raketen gebaut oder ihr macht irgendwas mit Raketen. Und da frage ich mich so ein bisschen, also baut ihr so Raketen oder bist du ein Spion? Also was machst du da eigentlich?
Nicht ganz. Ich würde sagen, unsere Kunden von unserer Software sind die Raketen bauen. Mhm. Aber ich persönlich habe bis jetzt noch keine gebaut. Okay. Wobei ich gerne einmal bauen würde. Ich glaube, es wäre ein ganz cooles Side-Project oder Hobby mal.
Okay. Ja, wir sprechen gleich weiter über Raketen und was ihr da genau macht. Aber lass uns mal vorne anfangen. Wo kommst du eigentlich her?
Ursprünglich geboren in München oder ein bisschen so nördlich von München Richtung Freising raus. Mhm. Also wirklich so eher so auf dem Land groß geworden eigentlich, da wo es keine Startups gibt oder auch nicht so viel von Startups hört. Und genau, dann aber über die Zeit lang die letzten 25 Jahre eigentlich in München gelebt und jetzt erst seit diesem Jahr nach San Francisco gezogen.
Okay. Und du hast mir erzählt, dass du das Abi bestanden hast, Donnerstag Abi-Klausur und dann nicht so wie den meisten Leute wahrscheinlich irgendwie, okay, jetzt Studium oder ja, im Ausland oder so, sondern Montag hast du direkt mit einem Startup-Job angefangen. Was war der Plan? Also war das immer schon das Ziel, dass du gar nicht studieren wolltest?
Nicht wirklich. Also ich wollte ursprünglich mal Medizin studieren, so ganz am Anfang und dachte mir dann, ja okay, ich gehe jetzt mal die Route und habe dann aber auch so ein bisschen Praktika gemacht, irgendwie im Krankenhaus und gemerkt, ja okay, ist irgendwie doch nichts für mich. Mhm. Und dann war ich aber schon so gegen Ende also ich habe mein Fachabi dann gemacht, sozusagen Fachhochschule. Und dann aber gemerkt, okay, ich finde irgendwie kein interessantes Studium, nichts, was ich jetzt wirklich stattdessen machen will. Mhm. Und dann bin ich tatsächlich schon mit irgendwie, wie gesagt, 18 oder ja 17, 18 dann irgendwie schon in diese Startup-Welt reingerutscht, so irgendwie auf Events gegangen oder irgendwie Leute kennengelernt. Mhm. Und dann, ja, war es irgendwie eine relativ auch teilweise spontane Entscheidung zu sagen, okay, jetzt studiere ich nichts und ich fange jetzt hier bei einem Startup anfangen zu arbeiten sozusagen. Okay.
Und ich meine, du hast dich ja trotzdem dann eingeschrieben für irgendein Fach, hast du gesagt, ne? Für das MVG-Ticket, dass du mit dem Zug reinfahren kannst. Aber was haben deine Eltern gesagt? Also gab es da nicht auch irgendwie einen gewissen Druck irgendwie? Oder ist ja auch nicht nur die Eltern, sondern das Umfeld, dass man ja irgendwie so eine Erwartungshaltung hat, irgendwie, okay, jetzt ist halt das Abitur oder Fachabitur und danach geht man halt an die Uni.
Ja.
Wie war das?
Ja, gut. Ich würde sagen, ich habe nicht... auch nicht so viel selber gewusst, was jetzt daraus wird oder nicht. Ich meine, ich hätte ja immer noch sagen können, okay, ich probiere jetzt hier mal ein halbes Jahr lang was aus. Mhm. Viele gehen ja irgendwie nach dem Abi oder nach der Schule reisen und ich dachte mir, okay, dann probiere ich halt auch irgendwie was aus und arbeite einfach mal wo und schaue, ob das so für mich passt. Und wenn nicht, dann kann ich immer noch eine Ausbildung machen oder studieren. Aber wie gesagt, ich war dann eigentlich relativ kurzfristig, habe ich mir einfach entschieden, okay, ich gehe jetzt diesen Weg, ich fange jetzt an zu arbeiten und so aus dem Umkreis und Familienkreis, klar, was irgendwie so ungewohnt und man kann es nicht so, aber es gab ja nicht jetzt jemanden, der gesagt hat, nee, mach das nicht und so. Ich habe eigentlich relativ viel Support immer bekommen, so auf dem Weg.
Und du hast aber schon gesagt, du bist dann mehr oder weniger auf dem Land in Freising irgendwie aufgewachsen. Gut, das ist immer noch irgendwie Suburbs von München, also man ist ja noch ein bisschen nicht dran. Aber du hast gerade gesagt, du bist dann irgendwie in diese Startup-Welt reingekommen. Wie hast du das gemacht? Hast du dann einfach irgendwie, gesagt, Luma Events oder irgendwie Meetup.com oder also wie fängt man da an, wenn man irgendwie 17 ist? Wird man vielleicht auch gar nicht so ernst genommen dann von den Leuten?
Ja, Luma gab es damals noch gar nicht, glaube ich. Da gab es Meetup, genau. Ja. Ich weiß gar nicht mehr. Also es war wirklich so, ein Wasserfall oder so eine Reihe-Events. Ja, ich glaube, irgendwie mal auf Startup-Events gegangen. Ich habe dann damals auch, wie gesagt, also ich bin jetzt gerade 26, so 18 ist auch schon irgendwie so 8 Jahre her. Aber ich hatte dann damals auch mein eigenes Meetup selber gegründet, wo ich dann irgendwie junge Gründer irgendwie dann halt versammelt habe. Das habe ich dann irgendwie ein halbes Jahr lang gemacht und dann habe ich das irgendwie Young Entrepreneurs Club genannt und dann irgendwie so ein halbes Jahr lang irgendwie so junge Gründer nach irgendwie einmal im Monat irgendwie zu so einem Coworking Space eingeladen und gesagt, okay, jetzt quatschen wir mal über Startups und so weiter.
Ja.
Jetzt im Nachhinein, kam jetzt nicht viel darum rum, aber es war halt irgendwie trotzdem ein cooler Weg, um zu sagen, hey, ich kreiere was, ich mache irgendwie was, ich lade Leute ein, ich lerne Leute kennen und so hat sich das eigentlich über die Jahre dann immer irgendwie weitergezogen, dass ich dann immer irgendwie eher Lust hatte, irgendwie was zu machen und irgendwie Leute da mit reinzuziehen, so ein bisschen. Aber genau, die Erfahrung eben früher in Startups irgendwie zu arbeiten, war halt dann irgendwie klar für mich, dann irgendwie auch selber in die Richtung zu gehen.
Ja. Und du hast die erste Firma dann ja mit 19 gegründet. Wie war da so der Prozess? Habt ihr euch irgendwie hingesetzt und irgendwie 100 Ideen aufgeschrieben oder mit Leuten geredet? Also was war die erste Idee und wie seid ihr darauf gekommen?
Ja, genau, also das war dann eben, als ich dann direkt nach der Schule erstmal bei einem Startup angefangen zu arbeiten, ein Jahr oder so, und dann gemerkt, okay, ich habe irgendwie Lust, selber was zu machen. Und dann auch erstmal gesagt, ja, ich hatte dann auch keinen Mitgründer oder so, ich habe einfach mich selber irgendwie mal hingesetzt und irgendwie, damals gab es auch noch keine AI-Tools und nichts, also da habe ich mich irgendwie in Figma hingesetzt und irgendwie so Prototypen in Figma gebaut, so irgendwie so Click-Through-Prototypen von irgendwie Webseiten, die ich irgendwie interessant fand. Und dann einfach gesagt, ja, das ist halt jetzt mein Startup, das mache ich jetzt ohne viel Plan. Und bin dann im Grunde damit dann irgendwie an Freunde gegangen oder an irgendwie Leute, die ich kannte und gesagt habe, hey, hat da jemand Lust, irgendwie was mit mir zu gründen? Und ich war damals in München in so einem, es hieß Start Munich, das war wie eine Art Startup-Verein für irgendwie junge Gründer in München. Und darüber habe ich dann eben meinen Mitgründer kennengelernt für mein erstes Startup. Und wir haben dann eben uns zusammengesetzt und beide gesagt, ja, okay, wir machen das jetzt. Und wie gesagt, das erste Startup war so in dem Bereich, dass wir gesagt haben, wir verknüpfen im Grunde Studenten mit irgendwie kurzfristigen Jobs bei Companies. Und im Nachhinein, ich finde es immer lustig, weil immer, wenn ich mit Gründern rede oder mit Leuten, auch jetzt irgendwie die ihr zweites, dritte Company machen, ist es oft so, dass eine der ersten Ideen irgendwie so HR-Recruiting ist immer so ein Standard, irgendwie erste Startup-Idee oder so Schüler-Jobs, so das ist irgendwie so relativ Standard immer bei vielen als erste Company. Ja. Deswegen finde ich es immer ganz lustig, so weil jetzt im Nachhinein höre ich das auch immer ganz oft.
Ich war auch einer meiner ersten Sachen, auch in der Schule.
Ja.
In der Schule hatte ich das auch schon so, dass mich Leute, ich habe irgendwo gearbeitet und hat irgendjemand gesagt, hey, du hast doch noch Freunde, kannst du die nicht auch noch hier mit diesen Promotion-Jobs mitbringen? Und da sind viele Geschichten gestartet. Aber ich meine, du hast das Ding dann irgendwie verkauft für einen kleinen Preis irgendwie so. Da lernt man ja so ein bisschen ja, wie so dieses Game funktioniert, ne? Dass man das irgendwie so zu so einem bestimmten Punkt bringt und dann macht man das nächste. Und da frage ich mich dann immer wieder, wie ist denn der Gedankengang? Weil du hast danach was mit Neurotech gemacht. So, ne? Also ich meine, vorher so eine Jobs-Plattform oder irgendwelche Sachen, das ist ja irgendwie so ein bisschen naheliegend. Ja. Da brauchen wir jetzt auch keine riesen Computer-Engineering-Skills. Wie bist du dann auf dieses nächste Level gekommen? Also ist das alles so selbst beigebracht? Ich meine, du warst ja nicht in der Uni. Also woher hast du die Skills genommen, jetzt plötzlich dich mit Neurotech, also kannst du ja erzählen, was ihr da gebaut habt, aber wie bist du dazu gekommen?
Ja, genau. Ich glaube, die eine Sache, die ich halt immer gelernt habe, ist so, okay, man halt so, ich habe immer darauf gehört, was mich halt selber interessiert und auf was ich halt Lust habe. Und ich wusste halt, wenn ich mich jetzt auf irgendwie was jetzt festlegen würde, was mich nicht interessiert für die nächsten x Jahre, dann macht es keinen Sinn, daran zu arbeiten. Und so in der Situation habe ich mich dann so ein bisschen mit diesem ersten Startup befunden, nach irgendwie 1,5, 2 Jahren. Es lief eigentlich ganz gut, wir haben guten Umsatz gemacht und hatten irgendwie Mitarbeiter und es war eigentlich alles ganz, es sah alles auf dem Blatt Papier positiv aus, aber ich und mein Mitgründer haben uns halt dann hingesetzt und gesagt, hey, guck mal, irgendwie, wir haben beide nicht so wirklich Lust auf diese Industrie, wir haben nicht wirklich Lust daran zu arbeiten und haben dann irgendwann gesagt, okay, wir machen jetzt Schluss so ein bisschen oder hören jetzt mit der Company auf.
Mhm.
Und wie gesagt, da war ich dann immer 21, 22 so in dem Alter rum. Und dann habe ich halt irgendwann für mich das Thema Brain-Computer Interfaces und Neurotech entdeckt, einfach weil, ich würde sagen, ursprünglich von diesem Interesse für Medizin, Interesse für Neuro, das hat sich dann so ein bisschen durchgezogen und einfach das Gehirn hat mich interessiert. Und dann habe ich einfach mich irgendwie, ich weiß auch nicht genau, wie genau ich dann auf dieses Thema Brain-Computer Interface gekommen bin, aber ab dem Moment, wo ich auf das Thema gekommen bin, habe ich gesagt, okay, krass, das wird ja die Menschheit, die Welt so sehr verändern in den nächsten 10, 20 Jahren. Ich will da jetzt unbedingt was machen. Ich will mich da jetzt reinlesen.
Aber was heißt Brain-Computer-Interface? Ist das irgendwie so ein Ding, so ein Chip gebaut, den man sich an den Kopf dran macht und dann die Gehirnströme misst? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau, also grundsätzlich muss man in dem Brain-Computer-Interface oder Gehirn-Computer-Schnittstellen-Markt differenzieren zwischen invasiven und non-invasiven Geräten im Grunde. Mhm. Also ich meine, was viele vielleicht kennen, ist von Elon Musk die Company Neuralink.
Ja.
Und falls das für jemanden irgendwie jemand schon mal gehört hat, die machen invasive Computer, Brain-Computer Interfaces. Was bedeutet, du musst tatsächlich einen chirurgischen Eingriff durchführen, um diese Elektroden im Grunde im Gehirn zu platzieren, um die Elektronenströme zu messen, was natürlich super Science Fiction, creepy und so weiter und so fort klingt, was ich auch gar nicht verneinen will. Und das ist aber eben dieser invasive Bereich und der non-invasive ist im Grunde ohne chirurgischen Eingriff. Man platziert im Grunde Elektroden außerhalb vom Gehirn und kann damit eben auch, das heißt mal, die Gehirnströme messen. Das nennt sich dann EEG, was man vielleicht auch schon mal gehört hat, vielleicht Arzt oder Doktor oder so. Und klar, es gibt natürlich sehr starke Differenzen, was Qualität von Daten angeht, wenn du sozusagen die Elektronenströme von irgendwie außerhalb vom Gehirn misst oder innerhalb vom Gehirn. Aber als, wie gesagt, was wir bei unserer Company gemacht haben, dann eben, das war das zweite Startup, was ich gemacht habe, war eben von, also wir haben keinen chirurgischen Eingriff, wir haben keine Elektroden im Gehirn platziert. Wir haben im Grunde ein Gerät gebaut, was wo du die Elektroden im Grunde außerhalb vom Kopf ansetzen kannst.
Und dann also sie einfach angeklebt irgendwo.
Genau, also wir haben ein sozusagen so wie so eine Art 3D gedrucktes Gehäuse sozusagen, was man sich auf den Kopf aufsetzen konnte und dann die Elektroden platziert.
Mhm. Okay.
Genau.
Und wie hast du das dann finanziert? Also ich meine, das ist jetzt nicht was, also Sensoren kaufen und Platinen und so weiter, das ist jetzt nicht so ganz trivial.
Ja. Also ursprünglich, wie gesagt, habe ich mich auch erstmal alleine eingelesen und gesagt, okay, ich will jetzt da irgendwie eine eigene Company bauen und habe mich dann irgendwie, wie gesagt, alles war dann immer sehr viel selbst beigebracht, irgendwie PCB-Design und irgendwie halt 3D-Druck und alles und war dann irgendwie eigentlich auf dem Weg, das alles selber zu machen. Hab dann aber auch, ich glaube, bei Google Scholar oder so kannst du so eine Art Keyword Notifications eingeben. Heißt, wenn jemand ein Paper published mit genau dem Keyword, dann kriegst du halt eine Notification. Und an irgendeinem Tag habe ich mal eine Notification bekommen, wo dann irgendwie so ein Researcher aus London gesagt hat, hey, ich habe jetzt dieses Gerät hier gebaut, irgendwie so, das so und so konstruiert ist und das kann. Und das war eben genau das, was ich gerade auch eben gebaut habe oder was ich gerade auch versuchen wollte zu bauen. Und ich war so 20-30%. Mein Fortschritt war so, ich habe 20-30% davon schon gebaut und er war halt schon fertig und hat das halt präsentiert in diesem Paper.
Ja.
Und dann habe ich halt gesagt, hey geil, das ist genau das, was ich eigentlich bauen wollte. Ich schreibe dem jetzt einfach meine E-Mail. Und dann habe ich dem eine E-Mail geschrieben und gesagt, hey, guck mal, das ist cool, was du da gebaut hast. Was ist der Plan? Was machst du jetzt als nächstes damit? Und er meinte halt dann zu mir, ja, ich habe das halt jetzt als Research-Projekt gebaut und das ist halt jetzt fertig, es funktioniert, aber ich habe jetzt eigentlich, also ich wollte jetzt was anderes machen eigentlich. Und dann habe ich mir halt vorgeschlagen, hey, das ist genau das, was ich auch machen wollte und lass es doch wirklich auf den Markt bringen. Also lass es doch wirklich verkaufen und halt wirklich ein Produkt machen als ein Research-Projekt. Und er hat sich dann, also er fand die Idee eben gut. Und dann haben wir uns eben zusammengetan und die Company hieß HackerBCI, das Gerät hieß PyEEG. Und es war im Grunde wie so eine Art Board, was man auf einen Raspberry Pi draufsetzen konnte, um dann eben diese Elektroden-Gehirnströme zu messen. Und genau, und haben das dann eben, haben die Firma dann eben gebaut. Und wir haben uns dann dazu entschieden, sozusagen eine Crowdfunding-Kampagne zu machen. Was im Grunde bedeutet, du sagst, okay, wir haben hier schon einen fertigen Prototypen. Und kannst den sozusagen dann, ich nenne es mal zur Vorbestellung.
Ja, ich habe es gesehen, ne? Ich meine, dann $20,000 oder so wieder eingesammelt. Das ist ja jetzt auch ein Peanuts im Prinzip, wenn man überlegt, dass man da irgendwie so eine Hardware baut.
Ja,
und so.
Genau.
Habt ihr denn nur mit diesen $20,000 dieses ganze Projekt angeschoben oder habt ihr euch noch irgendwie Kapital extra geholt?
Nee, ich meine, wir haben, also an sich war das Gerät zu entwickeln vom Preis, also ich meine, wir haben die Rohkosten für das ganze Gerät exklusive dem Raspberry Pi waren vielleicht so bei $80-90 und auch exklusive dem Gehäuse und so weiter, aber dieses Core-Gerät $80-90 und wir haben es dann für, ich glaube, $200 oder so verkauft, $250, was in dem Marktsegment, in dem wir waren, so das günstigste, also wir haben ganz klar uns positioniert als nicht Consumer-Device wirklich, sondern eher als Research-Device. Deswegen muss es jetzt auch nicht schön ausschauen, kein schönes Gehäuse haben, es war wirklich so rein pur Tech, einfach man hat das Board gesehen und so weiter und so fort.
Ja.
Das war so ein bisschen unser Fokus, dadurch konnten die Kosten eigentlich relativ gering halten, es war nicht Medical Grade, wir brauchten keine Zertifizierungen, all das hätte natürlich die Kosten in die Millionenhöhe
gebracht. Ja, genau,
aber wir haben so ein bisschen eher gesagt, nee, wir machen das so hauptsächlich für Researcher im Grunde.
Okay. Und also dann habt ihr diese Kampagne gemacht, ihr habt da ein paar Dinger verkauft und wie ging es dann weiter? Habt ihr dann gesagt, okay, wir wollen jetzt daraus ein großes Business machen? Weil die Firma gibt es ja noch, wie ich das
Internet
gesehen habe, aber du bist ja auch raus. Also wie ging es dann weiter?
Wir haben uns leider, also wir haben uns nicht ausgesucht, aber es war leider der blödste Zeitpunkt so in den letzten 50 Jahren, glaube ich, um Hardware zu bauen, weil im Grunde, als wir fertig waren mit dem Produkt und wir angefangen haben, die Crowdfunding-Kampagne zu launchen, kam Covid. Und während Covid waren wir halt dann total mehr oder weniger aufgeschmissen, was Lieferketten angeht, gerade für Elektronik. Ich meine, wir haben den Hauptteil unserer Elektronik in China dann sozusagen herstellen lassen, in die PCBs. Und dann waren wir halt irgendwann an dem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir brauchen jetzt 2-3 von diesen besonderen Chips. Also da gab es so einen ganz konkreten Chip, den wir für unser Gerät gebraucht haben. Und dann saß ich da teilweise irgendwie um 3 Uhr nachts mit irgendwelchen chinesischen Suppliern am Telefon und habe halt gesagt, hey, wir brauchen 200 von diesen Chips, um unsere Kunden für unsere Crowdfunding-Kampagne eben happy zu machen. Und da meinten die, ja, okay, da klopfen gerade irgendwie 4-5 andere Companies an unsere Tür, die 10-fache Abnahme haben und was auch immer. So, du kannst jetzt in 8 bis 9 Monaten damit rechnen, dass du diese Chips bekommst. Und das waren dann so die Punkte, wo ich gesagt habe, okay, ich kann diesen Chip natürlich nicht selber herstellen. Also ich bin jetzt gerade nicht in der Lage, ich müsste jetzt eine Chipfabrik aufmachen, um irgendwie jetzt schneller voranzu kommen. Aber andererseits bin ich eigentlich aufgeschmissen für diese sehr spezifische Elektronik, eben auf diesen einen Supplier da. Der hatte wirklich so eine Art Monopol in dem Markt, wo wir waren.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, oder ich zumindest habe für mich dann gesagt, das haben wir dann so ein halbes Jahr lang noch weitergezogen. Ich glaube, insgesamt war ich auch über eineinhalb Jahre da bei der Firma. Habe ich dann für mich persönlich beschlossen, das ist mir, ich kann das nicht. Ich kann nicht 8 Monate auf den nächsten Chip warten, um dann irgendwie Progress zu machen. Die Firma wirklich zu einem riesigen Company aufzubauen, würde 10, 20 Jahre dauern gefühlt mit dem Progress. Und wie gesagt, die Firma gibt es auch noch und das Gerät kann man auch heute noch kaufen und die machen auch Fortschritte, aber ich habe dann damals eben gesagt, ich gehe dann so ein bisschen raus und
fokussiere mich
auf was anderes.
Okay. Und wann ist das erste Mal für dich San Francisco so in den Kopf gekommen? Also war das schon da, dass du gesagt hast, oh krass, da gibt es ja auch Firmen, weil einfach dann auch wieder zu sagen, ich gehe jetzt einfach mal nach San Francisco, kann ja nicht jeder, ne? Also da müssen sie auch immer überlegen, wie du das machst. Also es interessiert mich total, wenn das so das erste Mal für dich so irgendwie klar war, dass man herkommen muss.
Ich habe immer schon auch sogar vor dieser Brain-Computer-Interface-Geschichte und auch danach habe ich immer mal wieder auch für so Companies hier in San Francisco gefreelanced, ein bisschen gearbeitet. Also war schon immer so ein bisschen so eine Connection da. Ich hatte immer mehr auch Freunde, die da hingezogen sind. Und als ich dann, ich würde sagen, das war dann so 1-2 Jahre nach der Brain-Computer-Interface-Geschichte, habe ich dann gesagt, okay, ich will auf jeden Fall nochmal jetzt mein Startup machen und eins für die nächsten x Jahre sozusagen, worauf ich mich jetzt festlege und das weitermache. Und dann war immer mal wieder so eben die Option, okay, bleibe ich jetzt in Deutschland, bleibe ich nicht in Deutschland. Ich habe dann aber eben meinen derzeitigen Mitgründer kennengelernt. Und mein Mitgründer kommt ursprünglich aus Los Angeles und ist dann eben nach San Francisco gezogen. Und das war dann eigentlich für mich so ein bisschen so ein No-Brainer zu sagen, okay, dann komme ich jetzt eben auch nach San Francisco, damit wir halt in Person die Company aufbauen können. Und ich will jetzt ihn nicht nach Deutschland bringen.
Okay, also du sagst ja, ich muss nach San Francisco. Weißt du, das ist ja genau das Problem für viele, dass sie dann denken, ja gut, es gibt ein ESTA-Visum und dann bin ich da für 3 Monate, dann darf ich aber eigentlich nicht arbeiten.
Ja.
Bist du einfach hier erstmal hergeflogen oder wie hast du das angestellt?
Genau, also ich hatte jetzt auch nicht irgendwie unlimited irgendwie Geld, irgendwie jetzt hier mir irgendwie super viel rauszulassen. Ich habe super viel immer erstmal, genau, 3 Monate ESTA, dann irgendwie bei irgendwelchen Freunden auf der Couch geschlafen und irgendwie nicht wirklich viel Miete oder irgendwie in irgendein Zimmer gecrashed oder so. Also es war dann erst das erste Jahr, das war vor allem letztes Jahr, was eben so oft so hin und zurück, was immer relativ unsicher war, okay, wie lange kann ich jetzt bleiben? Und das Thema Visum war halt erstmal so das erste Jahr so ein bisschen sozusagen stand im Raum, so was genau kann ich jetzt beantragen und was genau passt jetzt für mich. Aber genau, das erste war erstmal so viel hin und zurück und ich war dann nochmal 3 Monate in London irgendwie letztes Jahr. Also sehr viel so ein bisschen hin und her gereist erstmal.
Okay, und dann jetzt bist du auf dem O1, ne? Also auf so einem Investor-Founder-Visum. Wenn man eine Finanzierung bekommt, dann kann man sozusagen dann gibt es einen einfachen Weg.
Genau, jeder muss so ein bisschen für sich selber schauen, welches Visum für einen am besten passt. Für mich persönlich war das O1 am besten. Da hat man ja so 8 Kriterien und mindestens 3, 4 muss man davon erfüllen. Und dadurch, dass ich schon im Vorhinein, ich sag jetzt mal, schon ein Startup hatte, es gab Presseartikel, es gab sozusagen einfach ein paar von diesen Kriterien, Speak-Off-Event, bla bla bla, die ich schon erfüllt hatte. Und dann, wie gesagt, sind wir dann eben auch Anfang des Jahres zu Y Combinator akzeptiert worden. Und das war dann immer noch so dieses, ich sag jetzt mal, Cherry in the Top, was dann geholfen hat, wirklich einen relativ starken Case zu machen. Hab dann mit der Firma zusammengearbeitet und dann das eben submitted.
Okay.
Und das war für mich persönlich dann der beste Weg sozusagen, um mein Visum zu bekommen jetzt.
Cool. So, und die Firma, die ihr jetzt baut, heißt Dalos oder Dalos oder wie spricht
Dalos,
man das? Dalos. Ja. Erklär mal, was ihr da macht. Also, wenn man auf eure Internetseite geht, das ist alles sehr kryptisch für jemanden, der sich nicht in dem Bereich auskennt.
Naja, klar. Unsere Website ist für unsere Kunden hauptsächlich.
Das ist ein großartiges Design, muss ich sagen.
Danke. Das
sieht sehr, sehr gut aus.
Es macht Sinn, oft einen Designer einzustellen, anstatt nur AI zu benutzen, um Designs zu machen. Das war so eine Sache, die ich, glaube ich, früh gelernt habe. Jetzt gerade auch so, je mehr AI besser ist, irgendwie Software schreiben, je mehr ist es wichtiger, dass man Taste entwickelt. Und ich glaube, Taste kann man schlecht outsourcen derzeit. Deswegen macht es Sinn, Designer noch einzustellen. Was wir bei Dalos machen, ist im Grunde, wir arbeiten mit Kunden zusammen, die komplexe Hardware-Systeme entwickeln. Also komplexe Hardware-Systeme kann sein, eine Rakete, ein Flugzeug, ein Auto, ein Zug, ein Roboter. Also alles, was im Grunde komplex im Sinne von sehr viele Teile, sehr viele Connections, super viele Interfaces. Und Dalos, wir nennen uns ein modernes Model-Based Systems Engineering Tool. Und Model-Based System Engineering oder modellbasiertes System Engineering ist im Grunde ein Weg, um, wenn man sich anschaut, wie ein System hergestellt wird in Phasen, dann fängt man irgendwann ganz, ganz am Anfang an, okay, man hat jetzt gewisse Anforderungen an das System. Also das ist, bevor man überhaupt irgendwas designt hat von dem System. Man hat Anforderungen, man sagt, okay, man will jetzt ein Auto bauen und das Auto darf, das muss ein Elektroauto sein, das muss irgendwie so und so, darf maximal so und so schwer sein. Und dann im nächsten Schritt überlegt man sich, okay, was für einen Motor benutzt man oder was benutzt man irgendwie für, macht man 2 Sitzer, 4 Sitzer, was auch immer. Also man hat all diese Anforderungen, man plant so ein bisschen die Architektur von dem System, bevor man sich vielleicht auf eine Systemarchitektur festlegt und dann das CAD-Design, das CAD-Design, das 3D-Design macht und dann überhaupt das irgendwann feststellt. Und wir bewegen uns wirklich in dieser ersten Phase. Also die Kunden kommen zu uns und sagen, okay, wir haben jetzt diese Anforderungen und wie können wir eben dieses Systemdesign von unserem komplexen Hardware-System eben herstellen. Und was historisch gesehen eher so der Standard war in unserer Industrie, dass du halt gesagt hast, okay, du hast halt deine Anforderungen in der Excel-Liste, du hast irgendwie so PowerPoint für so ein paar Diagramme, und dann hast du am Ende halt irgendwie 100, 200, 500 verschiedene Dokumente mit all diesen Informationen. Und kannst nicht wirklich sagen, wenn du jetzt eine Änderung vornimmst an dem einen Teil, wie wirkt sich das auf das Rest aus? Und das ist eben der Vorteil, wenn du eben alles in einer Plattform hast, wie es eben bei uns der Fall ist, dass du sagen kannst, okay, wir haben jetzt all das. Was ist, wenn ich jetzt an diesem einen sozusagen Teil was Kleines ändere? Wie wirkt sich das auf das restliche System aus? Mhm. Und das ist eben so ein bisschen dieses Powerful, was man eben bei Dalos machen kann.
Okay, also ist das, wenn ich eine Rakete baue und irgendwie auf dem Computer simulieren will, was ist, wenn ich hier an irgendeiner Schraube drehe? Wie wirkt sich das nachher auf die Flugbahn aus? Also jetzt mal so ganz abstrakt gesprochen. Ist das sozusagen dann die Software, die dann das mir ermöglicht, oder?
Genau, also ich würde sagen, ein bisschen abstrakter als Schraube. Also ich würde sagen, eine Schraube würde jetzt nicht in unserer Software modelliert werden, aber was du eben simulieren kannst, wir arbeiten dann auch sozusagen, wir müssen das Rad nicht neu erfinden, wir arbeiten dann einfach mit Software und Python-Scripts, um die Sachen zu simulieren, aber du kannst sagen, genau, was ist, wenn ich jetzt den Tank von unserem Gastank irgendwie um so und so viel erweitere oder verhöhe, wie wirkt sich das auf die Flugbahn auf, von der Rakete, wie auch immer. Also das sind eben so sehr komplexe Was-Wenn-Fragen und was ist, wenn ich das wegnehme oder hinzufüge und genau.
Okay. Und ich meine, dein Co-Founder Elliot, der hat ja bei einer der größten Raketenhersteller ja gearbeitet, also da kommt sozusagen die Industrie-Experience her. Also was machst du da? Also bist du mittlerweile auch Engineer? Also würdest du dich als Engineer bezeichnen oder bist du eher der Typ, der das jetzt verkauft? Also was bringst du mit in den Mix?
Ja, gute Frage. Die gleiche Geschichte eigentlich wie bei den Brain-Computer-Interfaces von der Geschichte. Ich glaube, was ich für mich halt entdeckt habe, dass mich der Bereich interessiert. Mich hat dieser Thema Aerospace Defense schon immer super stark interessiert und ich fand es super interessant. Und als ich dann Elliot eben kennengelernt habe, meinen jetzigen Mitgründer, er hat das Problem sozusagen bei seinem Job selber erlebt. Also wie gesagt, er hat bei Aerojet Rocketdyne gearbeitet, eine große Aerospace Defense Firma in Kalifornien, Los Angeles, als sozusagen Test-Engineer und System-Engineer. Also er hat im Grunde sozusagen genau an den Schnittstellen gearbeitet und war für die Sachen zuständig und hat dann eben bei sich selber in seinem Job gemerkt, okay, die Prozesse, die ich hier habe, die Software, die ich jetzt gerade benutze, das kann einfach nicht sein, dass das der Standard ist.
Ja.
Und hat dann gesagt, okay, ich muss, also wenn ich nicht was Besseres baue, dann macht es wer anders. Und genau in dem Moment haben wir uns halt eben kennengelernt und er hat mir das dann eben erzählt und ich habe gesagt, okay, das klingt super interessant. Und dann war es wieder von meiner Seite aus eigentlich, ich habe in dem ersten Call, wo er mir das erzählt hat, eigentlich null verstanden, was er gesagt hat, in ganzen Begriffen. Aber es war dann einfach, ich kann mich noch erinnern, wir hatten einen Call, wo er mir das alles so ein bisschen erzählt hat und ich habe mir einfach Notizen gemacht und mir so Wörter aufgeschrieben, die ich nicht kannte und habe dann gesagt, hey, ich mache mir darüber jetzt mal Gedanken und eine Woche später habe ich ihm dann nochmal eine E-Mail geschrieben. Ich glaube, da habe ich irgendwie einen 15-seitigen Report geschrieben, habe ich Marktrecherche gemacht, welche Tools gibt's, was meine Idee wäre von der Solution und so weiter und so fort und er war dann total... die Gedanken hat er sich nicht mal gemacht, so nach dem Motto, und hat dann aber total gut irgendwie Feedback gegeben, was er denkt und so weiter und so, haben wir uns dann eben zusammengefunden und zusammen gegründet. Aber ja, es war wirklich einfach nur komplett Tag ein, Tag aus, 12 Stunden am Tag, Recherchen, ChatGPT-Fragen, Bücher lesen und sich da halt eben einarbeiten in die Themen. Ich habe, bevor wir eine Zeile Code geschrieben haben, glaube ich, mit über 100 Leuten geredet in dem Bereich und halt mir gefragt, okay, was benutzt du gerade, was ist dein Problem, also wirklich so sehr, sehr tief eben in die Marktrecherche gegangen, bevor wir überhaupt angefangen haben, Product zu bauen.
Und, das heißt aber, du bist praktisch das Product Mind dahinter, der den ganzen Research macht, der herausgefunden hat, so was sind denn wirklich die Probleme und dein Co-Founder hat das Skillset, weil er auch in dem Bereich gearbeitet hat und kann es auch umsetzen?
Ich würde sagen beides, also Stand bis, also wir haben die Firma jetzt vor ungefähr ein bisschen über 1,5 Jahren gegründet, seitdem bis heute ist eigentlich so die Aufteilung, also ich meine, ich glaube, so gerade so early, so CEO, CTO ist immer so super vague und man kann nicht wirklich sagen, wer genau was macht. Aber Elliot ist schon so, hat einen Background Computer Science und hat eben dann auch viel Software geschrieben im Vorhinein. Heißt, er hat sich dann, sag ich mal, zu 99% eben auf die Codebase, auf die Software fokussiert. Wusste aber dann eben auch immer genau, was für Probleme eben unsere Kunden haben, weil er die Probleme selber hatte bei seinem Job.
Ja.
Und ich bin dann eben hergegangen und gesagt, okay, ich gehe jetzt in den Call mit den Kunden und ich stelle denen jetzt vor, was wir haben. Und wenn die jetzt sagen, nee, guck mal, wir brauchen jetzt doch irgendwie das und das und das und das, dann bin ich halt zu ihm gegangen und gesagt, okay, wir müssen jetzt irgendwie unsere Roadmap ein bisschen ändern und das ein bisschen auf unsere Kunden halt eben abarbeiten.
Ja.
Heißt, es war eher in so eine ja, so einem Product Manager, Sales, was auch immer. Also gerade als Gründer irgendwie hast du irgendwie so 20 Jobs in einem Job.
Klar.
Aber so ist die Aufgabe eigentlich bis heute noch, dass ich die meisten Erstgespräche mit unseren Kunden mache und dann irgendwie schaue, okay, passen jetzt auf unser normales Pricing-Modell oder müssen wir irgendwas customized machen, und dann, sobald es irgendwie in die mehr Customized-Richtung geht, arbeite ich dann eben mit Elliot super stark zusammen mit dem Kunden.
Ja. Und ich will nochmal eine Sache verstehen, wie euer Produkt da funktioniert, vor allem mit AI halt zusammen.
Ja.
Weil wenn ich jetzt halt irgendwie, sag mal, einfach Software für irgendeine Web-Applikation mit AI baue, wenn da mal ein Bug ist, ist ja nicht so schlimm, aber wenn ich jetzt eben beim Kunden, die irgendwelche Raketen bauen, irgendwie den Gastank verändere aufgrund von der Berechnung von eurer Software, ist das ja schon eine gewisse Implikation, und da muss ja ein Trust sein, das muss ja wirklich funktionieren. Nutzt ihr da einfach, sag mal, ChatGPT, also irgendwie die ganz normalen Modelle, oder habt ihr da was Eigenes dann trainiert irgendwie? Also wie technisch geht das da?
Ja, nee, ich glaube, es ist eine wichtige Frage, die man sich stellt in der Industrie, weil ich glaube, wenn ich dich jetzt fragen würde, würdest du in einem Flugzeug sitzen, wo die Engineers irgendwie das Flugzeug gevibe-coded haben?
Ja,
würdest du wahrscheinlich sagen, nee, lieber nicht. So, ich will jemanden haben, der Ahnung hat und da sich Gedanken gemacht hat, wie das Flugzeug gebaut wird. Deswegen ist es so in dem Thema AI und so und diese Engineering World, also nicht Software Engineering, sondern Hardware Engineering World, ist so eine sehr interessante Phase derzeit. Also ich meine, die meisten wichtigen Datenpunkte, nenne ich sie jetzt einfach mal, sind einfach meistens company internal. Also ChatGPT oder egal welches Model hat die wichtigsten Daten eigentlich noch nicht, weil sie proprietary in den ganzen Organisationen halt sind. Mhm. Also es ist jetzt nichts, was man irgendwie in einem Online-Forum oder in einem Reddit-Forum oder irgendwo halt einfach als Text extracten kann und das nächstbeste Model einarbeiten kann. Heißt, man muss da eben sehr stark aufpassen in dieser Hardware-Welt, worauf man jetzt KI benutzt oder womit man KI jetzt anwendet und woran nicht.
Mhm.
Was wir bei uns halt einfach entdeckt haben, ist, dass sehr viele von diesen, ne, das kam dann eben durch die Entdeckung, als wir uns dann über die Schultern von unseren Nutzern uns gesetzt haben und gesagt haben, okay, was sind denn deren Prozesse, die sie halt tagtäglich machen?
Mhm.
Und dann deswegen in unserer Plattform, was das Thema KI angeht, ist es eher weniger vertrauen uns einfach mal, dass wir jetzt hier dir ein System bauen, was wir jetzt denken, was das Beste ist, sondern du bist der Experte, du musst 100% wissen, was du jetzt hier gerade für ein System unserer Software baust.
Mhm.
Wenn es jetzt aber darum geht, gewisse manuelle Prozesse sozusagen zu automatisieren, dann war das halt im Vorhinein immer in den Dokumenten oder anderen so Dinosaurier-Software aus diesem Bereich alles halt komplett manuell.
Ja.
Und dann saßen die Engineers halt da und haben halt dann 3 Wochen lang irgendwelche Anforderungen manuell in irgendwelchen PDFs zusammengeknüpft.
Mhm.
Und das ist halt dann, wo du halt bei uns mit einem Prompt in unserem Interface das halt eben dann in 5 Minuten erledigen kannst, also in 3 Wochen.
Ja, okay.
Genau.
Und ich sag mal, das ist ja schon so ein Enterprise-Feature, ne? Wie kommst du da an Kunden? Also ihr seid ja auch noch ein kleines Team, ihr habt jetzt nicht irgendwie 100 Mann und seid da irgendwie mit einer großen Salesforce unterwegs. Wie kommst du da an irgendwelche Defense-Tech-Unternehmen? Da gibt es ja dann auch immer so Tender teilweise, ne, habe ich mal gesehen, wo dann irgendwie sogar schon drin sind. Idealerweise arbeiten wir halt mit so und so zusammen. Also wie hast du deinen ersten Kunden gewonnen?
Ich würde sagen, es ist wirklich ein Mix aus, Enterprise, aber gerade in dem Hardware-Space, Aerospace, Defense, Robotics tut sich gerade einfach so viel in dem Segment von Firmen, die, sag ich jetzt mal, jetzt keine 1-2 Leute sind, aber ich sag jetzt mal 20, 50, 100, 200. Also gerade in Los Angeles gibt es da eine sehr große Bewegung. Die ganzen Leute, die halt davor bei einem SpaceX oder einem Anduril, was man vielleicht aus der Defense-Industrie kennt, die starten alle ihre eigenen Startups, kriegen relativ schnell Funding mittlerweile, können relativ schnell ein Team aufbauen aus so 20, 50 Leuten. Also man kann ja auch sehr klar nochmal differenzieren zwischen USA und Deutschland. Vielleicht gerade hier in den USA ist es einfach nochmal sehr viel mehr gefördert, dieses Thema Startups und kleinere Firmen in Aerospace Defense als jetzt in Deutschland.
Mhm.
Auch was Investoren angeht, auch was die Zusammenarbeit mit dem Government oder mit der Regierung eben ist. Also gerade in den letzten 1 bis 2 Jahren hat man sehr, sehr stark gemerkt hier in den USA, wie viel mehr bereit die Regierung hier ist in den USA oder das Department of Defense oder Department of War mittlerweile, um halt eben mit Early-Stage-Startups zusammenarbeiten, inklusive uns. Also wir sind eigentlich in sehr, sehr enger Zusammenarbeit mit dem Department of War, was so das Thema angeht, unsere Software auf diese Kunden, die dann eben diese Zertifizierungen an das Government übermitteln müssen. Mhm. Die wollen dann immer allein sein. Und ich würde sagen, das ist halt relativ unique in dem Sinne, dass wir halt sagen können, okay, wir müssen jetzt nicht nur auf die Lockheed Martins und irgendwie die Boeings und was auch immer als einzige Kunden uns irgendwie sozusagen verlassen, sondern wir können super, super gut mit den 100, 200, 500 Mann Companies, davon gibt es hunderte sozusagen allein in Kalifornien, eben zusammenarbeiten. Und da haben wir dann eben relativ schnell irgendwie halt gute Connections geschlossen und haben die Leute uns halt einfach mal vertraut, uns mal auszuprobieren. Und ich glaube, eine Sache, die man merkt, ist halt, man kann dann relativ schnell, gerade mit den KI-Prozessen und der Software eben, dann die Kunden halt onboarden mit, okay, wir tragen jetzt deine ganzen Daten von deiner bestehenden Struktur in uns rüber in der Woche und dann schaust du halt einfach mal. Und wenn es nicht gut ist, dann no worries, so bezahl uns nicht. Aber wenn es wirklich gut ist, dann kannst du es ja jetzt weiter benutzen.
Ja.
Und so haben wir das eigentlich jetzt immer so durchgezogen.
Okay, aber ich meine, Kunde 1, nochmal zurück, also war das dann einfach ein Kontakt, den man schon hatte, weil ein Co-Founder in der Branche war, oder bist du auf eine Konferenz gegangen, oder also wie war so das erste, wie war der erste?
Ja, also wie gesagt, man kann es auch online nachschauen, aber eine unserer ersten Partnerschaften war mit der der größten israelischen Defense-Firma der Welt, also Israel Aerospace Industries.
Ja, da wäre ich mir drauf gekommen, als
was erstmal sehr out of context klingt, aber die hatten tatsächlich wie so eine Art internen, ich sag's mal, wie so ein internes Startup-Programm oder so ein internes Innovation, was auch immer, Programm, wo man gesagt hat, hey, wir schauen uns jetzt nach Capabilities um und wir schauen uns jetzt nach Startups um, basierend auf interne Probleme, die wir haben oder interne Optimierungsbedürfe, die wir haben. Und da haben wir uns dann registriert oder haben uns dann beworben und dann meinten die halt, okay, wir haben genau dieses Problem, wir haben super viel Dokumente in diesem System Engineering Space und wir würden gerne sowas für euch benutzen. Wir gehen jetzt mal rüber und probieren das jetzt mal aus.
Ja.
Und das war dann natürlich ein relativ guter Headstart, den wir so ein bisschen bekommen haben, weil das halt dann natürlich irgendwie jemand ist, den man sich so ein bisschen auf die Fahne schreiben kann, wenn man dann anderen Leuten anschreibt und dann sagt, hey, guck mal, jetzt, wir haben mit denen zusammengearbeitet und die haben uns vertraut und da haben wir die und die. Wir haben über 6 Monate lang haben wir im Grunde einen Piloten definiert, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen jetzt sehr quantitativ die Ergebnisse halt darstellen, wie viel schneller eure Engineers jetzt die Sachen erstellen können, wie viel mehr akkurat das jetzt ist, etc. Und diese Ergebnisse haben wir halt dann genommen als Case Study, nenne ich es jetzt einfach mal, und dann sind wir damit dann halt dann eben von Kunde zu Kunde weitergezogen.
Aber du hast mir auch vorher gesagt, dass die meisten Kunden gar nicht wollen, dass andere wissen, dass sie mit denen zusammenarbeiten, ne? Weil das so ein bisschen so ein Strategic Advantage irgendwie ist. Aber es ist ja auch wieder echt hart für euch im Vertrieb, weil ihr könnt dann sagen, ja, wir arbeiten mit ganz vielen zusammen, aber wir sagen euch nicht mehr, wer das ist. Also wie geht man dann den Vertrieb an? Ne? Also wie kommt man an Kunden in dem Segment, wenn das nicht funktioniert?
Ja, nee, es ist wirklich so, dass ich oftmals will, also ab dem Moment, wo vielleicht, außer es ist jetzt ein Investor oder es geht, man hat irgendwie ein gewisses Dokument schon unterzeichnet, wo alles vertraut bleibt.
Ja.
Ab dem Moment ist eigentlich jede Art von oder 80% der bestehenden Kundenbedürfnisse eigentlich nicht publik und man unterzeichnet dann eigentlich auch NDAs mit den Firmen, um halt zu sagen, okay,
klar,
der NDA beinhaltet nicht nur, was wir jetzt besprechen, sondern dass wir überhaupt sprechen, dass wir überhaupt gerade reden. Und das würde ich sagen, ist halt schon sehr, gerade in den USA, gerade Aerospace Defense ist halt einfach super competitive und super, sag ich mal, ne, nicht nur innerhalb vom Land, sondern man will nicht, dass jetzt auf einmal China herausbekommt, dass jetzt, wie gesagt, irgendwie diese Firma diese Software benutzt, weil dann schauen wir uns das nochmal genauer an und wollen die vielleicht irgendwie hacken und was auch immer.
Ja.
Also es ist schon so ein sehr, sag ich mal, sehr besondere Industrie, in der man sich dann so ein bisschen befindet. Aber genau.
Aber wie ist dann Marketing für dich?
Ja.
Also gibt es da Konferenzen wieder oder ist es einfach bei LinkedIn, dass man Leuten schreibt? Oder wie gehst du davor?
Ja. Auch ein Mix. Also ich würde sagen, ich bin sehr viel am Fliegen. Ich fliege viel nach hauptsächlich Washington DC und LA. LA eben mit vielen Industriekunden und Washington DC eben, wie gesagt, wir versuchen eben relativ viel auch mit der Regierung selber, mit dem Government zusammenzuarbeiten, um halt irgendwie gewisse Sachen zu definieren zusammen, weil das Government selber natürlich auch wissen will, hey, wir ne, kriegen diese ganzen, wir haben das Geld, was wir diesen Film geben und dafür müssen die meist eben diese Informationen an uns weitergeben und dafür wollen die natürlich auch irgendwie bessere Software haben. Und weiß ich jetzt in 5 Tagen, diesmal nicht nach Washington DC, aber in 5 Tagen fliege ich jetzt auch wieder nach Los Angeles, weil da eben so eine Art, das sind dann vielleicht 40, 50 Leute, wo uns halt die das Department of War eingeladen hat und sozusagen mich oder unsere Firma, andere Firmen, ein paar Leute von der Industrie, um halt so ein bisschen so die Schritte, die man in unserer Industrie für das Jahr eben definieren kann.
Mhm.
Heißt, und dadurch kommt natürlich dann sehr, sehr viel über, okay, man lernt da jetzt wieder jemanden kennen, der kennt dann wieder den. Also ich würde sagen, Connections und Warm Leads ist sowieso immer, ich glaube, fast in jeder Industrie
Klar.
oder so immer das Top-Ding. Aber man muss natürlich einfach auch diese Kontakte pflegen und ich muss dann halt auch irgendwie nach Washington DC fliegen und dann irgendwie mich hier in meinem Anzug da auf dieser Konferenz, ich bin jetzt auch keine irgendwie 40, 50 und bin jetzt irgendwie so super vertrauter Defense Contractor, sondern ich bin dann halt auf dieser Konferenz und bin mit Abstand der Jüngste und man muss sich dann natürlich auch so ein bisschen einfach, ja, also wir haben jetzt dieses Produkt und ich vertraue es, dass unser Produkt das Beste auf dem Markt ist und dann spielt mein Alter auch keine Rolle.
Ja.
Probier es doch aus, so nach dem Motto. Und ich glaube, das ist halt wichtig, dass man eben das Produkt für sich sprechen lässt und jetzt nicht klar, man muss auch mir vertrauen oder uns als Gründer vertrauen, aber ich versuche dann eben sehr, sehr schnell eben zu sagen, okay, du musst mir jetzt nicht vertrauen, nur weil ich irgendwie jünger bin als du, aber so, wir haben dieses Produkt entwickelt, was klappt, was funktioniert, hier haben es andere benutzt und deswegen solltest du mir vertrauen.
Ja.
Und so funktioniert Sales dann hauptsächlich bei uns.
Okay, verstehe. Ich will nochmal ganz kurz über YC sprechen. Wir hatten YC ja auch schon mal einen Podcast und auch schon mal einen Deep Dive gemacht. Ich finde es immer ganz interessant, weil viele Leute müssen sich irgendwie 5-mal bewerben, bis sie angenommen werden. Bei euch hat es aber direkt beim ersten Mal geklappt, ja?
Nee.
Ach, doch, noch nicht.
Ich habe auch eine Witz, also ich habe mich nochmal, also wir haben uns damals schon mit unserem ersten Startup mit 18 bei YC beworben.
Ach was.
Ich habe mich insgesamt, ich glaube, 6-mal beworben in meinem ganzen Leben.
Mhm.
Mit Dalos, mit unserer Firma, da haben wir uns dann bei der ersten Bewerbung sozusagen wurden wir angenommen.
Mhm.
Aber wie gesagt, ich hatte davor schon 5 Bewerbungen über die letzten 5 Jahre mit irgendwie anderen Projekten und Firmen und so weiter immer mal wieder versucht und hat dann nie geklappt. Und dann aber mit dem, also war vielleicht auch eine gute Entscheidung von YC, weil ich glaube, die ersten Produkte, so da war ich selber gar nicht so sehr convinced und irgendwie hat nicht geklappt. Also irgendwie haben sie dann eine ganz interessante Entscheidung getroffen, uns halt dann jetzt mit dem Produkt auch zu akzeptieren, was jetzt auch klappt, sei jetzt mal, oder was auch irgendwie gut für uns als Gründer klappt. Deswegen, genau.
Was glaubst du, waren die Hauptfaktoren, dass es jetzt funktioniert hat? Ich meine, ist natürlich ein interessanter Markt. Leider ist die Welt gerade so, wie sie ist, dass da im Defense-Tech und so weiter natürlich auch viel mehr gemacht werden muss. Aber gibt es so 1-2 andere Sachen noch an Faktoren? Also, was nicht, dein Co-Founder vielleicht, weil der halt irgendwie so ein Raketenbrain ist? Oder was waren die Hauptfaktoren?
Ich glaube, also ich meine, falls jetzt andere über irgendwie, was sie nachdenken, oder ich kriege die Frage auch mal aufgestellt und ich glaube, es ist oftmals wirklich super schwer erklärbar.
Ja.
Ich habe eine Hypothese, warum es ganz konkret bei uns der Fall ist, die ich natürlich nicht bestätigen kann, aber als wir unsere Bewerbung geschrieben hatten oder auch, du hast ja immer so eine Art Group-Interview, bevor du akzeptiert wirst.
Ja.
Und unser Group-Partner, mit dem wir dann eben unser Interview hatten, bevor wir akzeptiert wurden, hat eben selber, also er selber war halt eben auch Angel bei einer Firma, die so im eVTOL, also so in der Luft- und Raumfahrt tätigt waren. Und er hat uns dann erzählt, dass sie sich mit der Firma die letzten Monate getroffen haben und dass so das Thema Nummer 1 war, was irgendwie sich die eben oft beschwert haben, eben genau das war.
Mhm.
Und dann war er halt so, okay, jetzt habe ich von dieser einen Firma, mit der ich halt irgendwie im Board sitze, was auch immer, dieses Problem mitbekommen. Und jetzt ist halt hier dieses Startup, das Pitch, dass sie genau dieses Problem lösen.
Okay, das war natürlich ein gutes Matching.
Einfach. Deswegen, es kann, ich würde sagen, oftmals ist YC vielleicht auch, es ist super lucky manchmal, vielleicht ist es so natürlich, nur hoffentlich haben wir auch überzeugt, nicht nur aus so dem Pitch, sondern irgendwie als Gründer und irgendwie als Produkt und so weiter, aber ich würde sagen, bei uns war es halt einfach diese Kombination vielleicht einfach aus Gründer, Timing, Product. Also es muss echt immer super viel zusammenkommen.
Hm, verstehe. Wenn du auf die 3 Monate da zurückdenkst, als ihr in YC warst, was war so das Wertvollste aus dem ganzen Ding?
Numbers, also zu sagen, okay, man muss alles quantifizieren, von Outreach bis wie viele Minuten pro Tag der Nutzer das Produkt nutzt, bis hin zu, also wirklich alles so gut wie es geht zu quantifizieren und auch wirklich die Daten da zu haben.
Mhm.
Ich glaube, das haben wir dann so nach ein paar Wochen, du hast ja mal deine Group Hours mit deinen YC-Partnern und dann hatten wir da unser Gespräch und dann hatte unser, also unser Group-Partner war Gustav, der hat bei Airbnb 5 Jahre lang so 5 Jahre bei Airbnb so ein bisschen so Numbers gemacht, sag ich jetzt einfach mal. Und er hat uns dann immer so ein bisschen gegrillt und gesagt, okay, was sind jetzt die, So, wie viele habt ihr angeschrieben die Woche? Wie viele davon haben responded? Wie viele waren davon jetzt im Call? Wie viele davon haben jetzt subscribed? Wie viele, so. Und oftmals hat, also die ersten ein, zwei Calls oder die ersten ein, zwei Gespräche hatten wir diese Daten noch nicht. Hm. Und dann wurden wir immer super gegrillt und haben gesagt, okay, so beim nächsten Mal sind wir vorbereitet.
Ja.
Und dann haben wir halt einfach super viel mehr Aufwand gesteckt, diese Sachen so ein bisschen einfach zu tracken und die Analytics zu sammeln und die Daten aufzubereiten, um einfach auch daraus zu lernen, okay, warum haben wir jetzt letzte Woche weniger Leute das Produkt länger benutzt als diese Woche, ja, mehr Revenue gemacht, weniger und blablabla.
Hm.
Und das war so eine Sache, die man eben sehr stark gemerkt hat, dass man auch einfach diese Knobs, diese Triggerpunkte finden muss, um gewisse Zahlen dann eben auch wieder nach oben zu bringen. Weil andererseits, wenn du jetzt diese ganzen Zahlen nicht hast, kannst du auch sehr schlecht Entscheidungen treffen. Das war auf jeden Fall eine Sache, die dir sehr stark in Erinnerung bleibt. Und das andere war einfach, also wirklich ruthless execution. Also ich meine so diese, es gibt diesen, ich weiß nicht, wenn man mit anderen YC-Gründern spricht, dann ist es oft so, dass die Monate nach YC sich immer so super schlimm und langsam und was auch immer anfühlen, und so ging es uns auch, aber so diese Monate in YC ist wirklich so, du ackerst wirklich so hart, wie du sonst nie in deinem ganzen Leben gearbeitet hast, und du kannst es auch nie wieder nach YC irgendwie nachfolgen, auch wenn du willst. Es ist irgendwie so eine besondere Zeit, wo du einfach so wirklich so Tage nach Arbeit ist und so. Wir haben wirklich so irgendwie von Costco uns diese so Fertiggerichte gekauft und wirklich so jeden Tag so irgendwie so diese Chicken Rice irgendwie uns irgendwie aus dem Freezer irgendwie Mikrowelle gehauen. Also wirklich so,
ja.
Ich habe irgendwie super, also mir ging es auch wirklich nicht gut, glaube ich, nach diesen 3 Monaten. Aber also nichts, was man für immer machen kann.
Ja.
Aber der Zeitraum war trotzdem wichtiger, weil er so ein bisschen die Foundation gelegt hat für die jetzt und nach YC und so.
Also diese ist schon interessant. Ich meine, am Ende des Tages heißt es ja auch Accelerator, weil es sich halt wirklich krass accelerated.
Ja.
Aber der Mensch ist halt auch trotzdem irgendwie Mensch und muss irgendwie nach so einer harten Arbeitsphase dann auch vielleicht erstmal wieder ein paar Wochen oder einmal so durchatmen können. Ne? Ja, das ist echt spannend. Ich habe noch eine andere Sache zu YC, weil normalerweise ist es immer so, nach YC wird dann geraced, das ist ja alles so durchexekutiert, ne? Also man wird darauf vorbereitet, das ist ja auch im Prinzip so das ganze Game.
Ja.
Ihr nutzt diesen ganzen Raising-Prozess nicht als PR-Maßnahmen. Und ich frage mich halt nur, warum macht ihr das? Und ich hatte jetzt mehrere Gründer und Gründerinnen hier im Podcast, die einfach sagen, ja, so, das ist mir egal, ob wir das Geld geraced haben, das ist nicht der Aufwand wert, wir fokussieren uns voll aufs Produkt. Aber ich denke mir trotzdem immer, wenn dann halt irgendwo steht, so und so hat geraced, das hilft ja auch wieder, dass man dann Inbound bekommt. Habt ihr so viel Traction, dass ihr das gar nicht braucht? Oder wieso entscheidet man sich bewusst, nicht über Fundraising zu sprechen?
Ja, ich würde sagen, generell war bei uns alles so ein bisschen besonders, einfach weil sehr viel von, also das ist so ein generelles Ding, generell YC-Advice, generell Startup-Advice ist oftmals sehr generell und das kann klappen oder es kann auf dich angepasst sein, aber oftmals eben auch nicht. Und das haben wir dann relativ schnell gemerkt. Ich meine, eine Sache bei uns in unserer Industrie, darüber haben wir vorhin so ein bisschen gesprochen, ist, du kannst halt eben bei unserer Industrie nicht 3 Wochen lang einen MVP entwickeln und den versuchen zu verkaufen, und das klappt einfach nicht. Also wir sind jetzt, wie gesagt, über 1,5 Jahren eigentlich in der Produktentwicklung, und ich würde immer noch sagen, wir sind an einem guten Punkt mittlerweile, aber die Zeit hat es gebraucht. Die Zeit hat es gebraucht, um ein Produkt zu entwickeln, das die Engineers vertrauen können und auch wirklich benutzen können und es in einen Mehrwert bringt. Und ich würde sagen, wenn ich jetzt, ich kann mir jetzt irgendwie 4, 5 Beispiele überlegen, die so sehr, AI-Rapper, LLM-Rapper, so sei jetzt mal, wo das Produkt tatsächlich innerhalb von vielleicht 2, 3 Wochen entwickelt werden kann, aber und vielleicht sogar auch da schon einen Mehrwert bringt. Und was ich auch irgendwie natürlich in YC oft gesehen habe. Und da klappt dann halt irgendwie, gibt manche Advice besser für so eine Art von Produkt als jetzt für uns. Und auch was Kundenakquise geht und irgendwie Automations und Outreach. Also wenn ich jetzt irgendwie ein Produkt verkaufe an Sales-Leute oder Recruiter oder was auch immer, dann gibt es natürlich einen Markt von irgendwie Millionen, aber Millionen von Leuten. In unserem Bereich gibt es vielleicht ein paar tausend wirkliche Key-Decision-Makers und Buyers. Und da kann ich keine 500 am Tag automated E-Mail-Outreach halt eben machen, weil es komplett unsere Reputation zerstören würde.
Ja.
Also jeder einzelne Kontakt muss eigentlich sehr manuell und persönlich und so weiter sein. Heißt, sehr viel von Advice, was irgendwie Automation angeht und Startup-Advice, hat halt einfach für uns nie wirklich so konkret geklappt. Heißt, wir mussten auch uns immer so ein bisschen von den generellen Advice so ein bisschen irgendwie auch bisschen sozusagen zurück einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, was ist jetzt für unser Produkt, was ist für unsere Industrie eben genau der richtige Approach?
Mhm.
Und so ähnlich war es eben dann auch mit Fundraising. Also wie gesagt, alles, was ich jetzt Stand heute sagen kann, ist, wir haben nach YC geraced und haben jetzt Money und wir stellen jetzt auch gerade ein in San Francisco.
Mhm.
Aber wir sind jetzt gerade nicht in der Position, wo wir sagen wollen, okay, wir benutzen das jetzt als Leverage, auch weil ich jetzt ein simples Beispiel ist, oftmals kommt man ja auf eine Website und man sieht irgendwie als ganz oben auf der Website irgendwie funded by YC oder so.
Ja, genau.
Juckt unsere Kunden nicht. Also ja. Ich sage jetzt mal, 99% unserer Kunden juckt nicht, ob da jetzt YC investiert ist oder nicht. Wenn ich jetzt ein Developer-Tool baue oder ein Tool baue, was halt, wo die Leute viel mehr vielleicht irgendwie jetzt YC damit identifizieren, dann, okay, dann würde ich es vielleicht sogar machen. Mhm. Deswegen sage ich, also viele Sachen sind einfach anders in unserer Industrie und die bewerten wir auch anders jetzt.
Mhm, verstehe.
Deswegen, genau.
Eine andere Sache, die bei euch ja auch noch anders ist, und wir haben es kurz gerade schon mal angesprochen und no offense hier, ne? Also ich finde es total cool, dass du nicht studiert hast und ich frage mich auch manchmal, warum habe ich eigentlich überhaupt 3 Jahre in der Uni verbracht, weil am Ende habe ich da nur gelernt zu lernen
ja.
Und das hätte man auch anders irgendwie lernen können, ne? Aber ist das für dich ein Vorteil oder ist, weil du irgendwie jünger, früher Gas geben konntest oder, weil manchmal sieht man ja so ein bisschen bei den VCs, da wird immer so das gleiche, sag mal, Schema gefundet, ne?
Ja.
Wie MIT und Stanford Grads
ja.
Oder Dropout am besten noch.
Ja.
Und die kriegen dann direkt halt die Riesensummen. Und wenn man halt keinen so eine Uni hat, hat man dann vielleicht so ein bisschen einen Nachteil vielleicht. Oder siehst du es überhaupt nicht so?
Ich habe mir eigentlich nie wirklich Gedanken drüber gemacht. Ich habe wirklich immer versucht, dann eher mit, wie gesagt, Erfahrungen über Actions irgendwie dann halt zu punkten und nicht zu sagen, ich habe jetzt meinen Master oder Bachelor in dem und dem Studiengang.
Ja.
Was ich, ne, also ich würde sagen jetzt auch, das kann man jetzt natürlich auch von der Hiring-Perspektive sehen, wenn ich jetzt Leute einstelle oder auch in der Vergangenheit irgendwie an Hiring gedacht habe, dann war es eigentlich nie so, dass ich jetzt gesagt habe, okay, die Person muss jetzt einen Studiengang absolviert haben, sondern ich suche jetzt eine Person für einen gewissen Job und dieser Job beinhaltet die und die Aktivität oder den Skillset.
Mhm.
Hat die Person den ja oder nein? Und ich glaube, so ähnlich habe ich dann halt auch immer für mich persönlich jetzt gesagt, okay, wenn ich jetzt rausgehe und mir irgendwelche Sachen vornehme, dann bereite ich mich halt vor, dann arbeite ich da halt dran und dann eigne ich mir dieses Skillset an. Und ich habe nie wirklich, also wie gesagt, kann man jetzt so oder so betrachten, aber ich habe jetzt nie wirklich bereut, dass ich jetzt nicht studiert habe. Ja. Im Gegenteil sogar.
Ich glaube auch, dass das irgendwie so ein bisschen fast der Weg der Zukunft ist, ne? Weil was soll man in der Uni lernen, was irgendwie schon 5 Jahre veraltet ist von irgendwelchen Professoren, die irgendwie schon seit 20 Jahren nicht mehr im Job sind.
Ja.
Stattdessen sich das halt alles selber beizubringen, ne? Also das ist ja eigentlich viel besserer Weg. Günstiger, ja. Schneller, warum soll ich irgendwie 500.000 Schulden aufnehmen und in Stanford studieren, wenn ich auch einfach in der Zeit irgendwie ein Startup bauen kann und es versuchen kann.
Oder eine,
da lernt man, glaube ich, mehr.
Oder halt auch eine Ausbildung, ne? Also ja. Ich glaube, eine Sache, die ich habe es selber nicht gemacht, aber wenn man jetzt sagt, okay, man lehrt jetzt eine Ausbildung als Elektroniker oder einfach was physische Arbeit beinhaltet, dann hat man da, glaube ich, mittlerweile bessere oder oftmals bessere Karrierechancen vielleicht, als jetzt zu sagen, ich mache jetzt eine BWL oder Finanz oder was auch immer Studium.
Ja.
Ich glaube, das ist eine Sache, die sich eben, ich meine, ist ja klar, dass man irgendwie auch jetzt die letzten 5 bis 10 Jahre mal gesagt, okay, auch jetzt in dem White-Collar-Bereich, man studiert Computer Science, man studiert irgendwie Data Analytics, was auch immer. Aber selbst jetzt merkt man jetzt schon, der Arbeitsmarkt für Softwareentwickler ist ja super hart umkämpft.
Ja.
Also, das ist ja wirklich, dass man sagt, okay, krass, was, wenn du jetzt heute einen Bachelor, Master in Computer Science oder Computerwissenschaft machst, dann denkst du eigentlich, wow, du hast ja voll das zukunftsorientierte Studium fertig.
Mhm.
Was, glaube ich, auch immer noch stimmt gegenüber vielleicht anderen Studiengängen.
Ja.
Aber der Arbeitsmarkt ist einfach trotzdem super stark umkämpft.
Ja.
Deswegen sich halt Gedanken zu machen, okay, was sind so, klar, vielleicht auch mit der Arbeit in meiner Industrie, aber ich würde mir halt Gedanken machen, okay, vielleicht, wie arbeite ich mit Maschinen, wie stelle ich Hardware her, wie kreiere ich was mit sozusagen physischen Objekten, glaube ich, wird immer mehr relevanter, als jetzt man irgendwie halt eine PowerPoint-Präsentation zu erstellen oder halt ein Piece Software-Code zu schreiben.
Ja.
Also sozusagen soll ich mehr die Handarbeit Handarbeit zu lernen.
Ja, sehe ich auch genauso. Eine Frage habe ich noch zu deinem täglichen Arbeiten, gar nicht jetzt so auf euer Produkt bezogen, sondern wie setzt du sonst noch AI ein? Also hast du irgendwelche coolen Tools, die du benutzt, die vielleicht nicht jeder benutzt? Keine Ahnung, irgendwelche E-Mail-Automation, hast du ja schon gesagt, dass ihr das nicht macht, aber ich sag mal, irgendwas, was deinen Arbeitsalltag vereinfacht? Also wie nutzt du AI außerhalb deines Core- außerhalb eures Produktes?
Ja. Gute Frage. So einfach wirklich, ich weiß nicht, ob es irgendwie ein besonderes Produkt gibt. Oftmals, ich habe jetzt die letzte Woche, ich glaube, eine Sache, das wird auch so ein Trend sein in den nächsten paar Jahren, aber ich habe irgendwie eine gewisse Sache wollte ich unbedingt haben und habe mir so ein paar Produkte, SaaS-Produkte angeschaut. Die waren dann irgendwie so 30, 40, 50 Dollar im Monat. Und dann habe ich aber am Wochenende irgendwie innerhalb von 3-4 Stunden das Produkt einfach selber gebaut und das ich jetzt benutze. Und irgendwie Cloud Code, irgendwie, keine Ahnung, irgendwie 20 Prompts und so weiter. Und ich hatte halt das Produkt mir selber gebaut, was ich halt für meinen persönlichen, das war halt irgendwie so eine Chrome-Extension, die ich haben wollte.
Mhm.
Und ich glaube, so ist dann auch eher so ein Trend, dass ich sage, okay, je simpler das Produkt vielleicht ist, desto mehr tendiere ich, das einfach schnell selber zu bauen für uns internal, als jetzt irgendwie 20 Dollar im Monat für irgendeine Subscription zu zahlen. Das ist eher so ein interessanter Approach, glaube ich, wie man eher benutzen kann, um halt wirklich so sich selber so diese Produkte selber zu bauen, die man halt irgendwie tagtäglich benutzt, anstatt einzukaufen.
Das ist interessant, ne? Das ist ja schon so ein Feature-Creep, wenn du halt irgendwie Meeting Notes 50 Dollar im Monat und Contract-Tool 50 Euro und CRM 50 Dollar und so kommen da wirklich einfach mal irgendwie für so ein Team von 200 Leuten und vielleicht mal irgendwie 1000 Dollar im Monat nur für so Tools raus oder wenn nicht sogar mehr, ne? Interessant. Aber also hast du nicht irgendwie so das eine Tool, wo du sagst, darauf kann ich nicht verzichten. Also ist ja okay, wenn du alles selber baust, finde ich
einfach. Ich würde sagen, also keine besondere, ne? Also ich bin da sehr immer noch heavy ChatGPT-User. Ich benutze Cursor für Coding. Ich bin Granola-Fan für Notes. Ich habe meine was habe ich noch alles? Aber das sind so Tools, die ich tatsächlich eigentlich benutze.
Okay.
Also keine, ich glaube, viele kennen man davon.
Ja, klar. Aber trotzdem
keine.
Du hast vorhin das schon mal einmal angesprochen, dass du viele Freunde hast, die auch hergezogen sind, ne? Und gerade so die Leute, die wirklich smart sind, haben immer so das Gefühl, die mehr erreichen wollen, die sagen dann halt, okay, Deutschland reicht mir nicht, ich muss jetzt irgendwie nach San Francisco. Glaubst du, dass das ein Riesending gerade ist? Also, dass immer mehr Leute hierher kommen, siehst du das?
Ja. Ja, auf jeden Fall. Nicht nur durch YC, generell einfach nach San Francisco, generell in die USA. Was ich, wie gesagt, auch nachvollziehen kann, also ich meine, ich persönlich habe es ja eigentlich durchgemacht, zu sagen, okay, ich habe eine Firma in Deutschland gegründet und ich habe eine Firma in den USA gegründet.
Mhm.
Was ist besser? Was ist, you know, wo ging es besser? Und es kommt super stark darauf an, was du machst. Also ich meine, es gibt immer noch Produkt X, Y, Z, Markt X, Y, Z, wo ich sagen würde, okay, ich würde in Deutschland bleiben, als jetzt in die USA zu gehen. Aber rein Produkt, unabhängig der Bürokratieaufwand und wie schnell es geht und wie viel es kostet, ist einfach so viel besser hier in den USA. Also ne, wenn du es jetzt vergleichst, eine UG oder GmbH zu gründen, würdest du, ich mache jetzt eine Delaware C Corp mit Stripe Atlas. Ne? Das ist ja irgendwie so, wenn ich die zwei Sachen jetzt vergleiche, dann ist es ja, das sind ja Welten.
Ja.
Es ist in der Welt ein Unterschied. Und ich glaube, viele von meinen Freunden, die mit denen ich halt rede oder die mich halt fragen, dann die Option haben, herzuziehen, ist ja auch für viele auch keine Option, aber die Option haben, herzuziehen, vielleicht auch in einem Alter sind, wo man wenige Abhängigkeiten hat, vielleicht Partner, aber vielleicht auch kein Partner oder halt keine Kinder und keine Frau oder halt keine Familie und dann sagt, okay, so, ich probiere es jetzt einfach mal aus, ne? Und versuche jetzt vielleicht mal ein Visum zu bekommen und versuche halt hierher zu ziehen. Und wenn es nicht klappt, dann gehe ich halt wieder zurück.
Ja.
Aber ich glaube, gerade für die erste Phase von einem Startup, gerade die ersten 1-2 Jahre, Investoren, Netzwerk und so weiter und so fort, gibt es einfach keinen Vergleich zu San Francisco derzeit. Ja.
Kannst du dir vorstellen, auch wieder zurück nach Deutschland zu gehen oder ist es für dich völlig ausgeschlossen jetzt? Ich meine, du bist ja erst seit einem Jahr hier oder
nach
einem, ne? Trotzdem.
Ja. Ehrlich gesagt, weiß ich es noch nicht. Mhm. Also, so schön und gut wie die USA ist, viele Nachteile. Es gibt auch sehr viele Sachen, die nicht so gut hier funktionieren, muss man gar nicht bestreiten. Verrückte Politik, verrückte Healthcare-Systeme, verrückte Leute generell. Also, man muss jetzt auch nicht irgendwie jetzt San Francisco gerade eben auch zu sehr, verschönen. Ich glaube, es ist trotzdem noch besser, als viele vielleicht denken. Mich haben auch Freunde hier aus Deutschland besucht, die dann gesagt haben, hey, ich dachte, hier laufen nur noch Drogenjunkies rum in San Francisco und ist so schlimmer.
Nein, wir sind nicht am Frankfurter
Hauptbahnhof. Wir sind nicht am Frankfurter Hauptbahnhof. Es ist tatsächlich nicht so schlimm. Es gibt irgendwie hier Tenderloin und ein kleines Viertel in San Francisco, wo es vielleicht mal ein paar Junkies gibt. Aber ich würde sagen, so in den letzten 6 bis 12 Monaten hat sich San Francisco so stark verbessert durch den, ich glaube, neuen Bürgermeister vor allem und deren Policies. Dass es wirklich einfach nicht mehr so ist wie vor einem Jahr oder vor 2 Jahren hier in San Francisco.
Mhm.
Aber ja, generell würde ich schon immer noch sagen, wenn Leute herziehen wollen, dann sucht euch irgendwie in einem günstigen Zimmer, irgendwie holt euch eine Ester und networkt mal für 2-3 Monate hier. Und dann könnt ihr euch eine eigene Bildung, eine eigene Meinung machen.
Du hast gerade gesagt, hier sind viele verrückte Leute. Man muss ja trotzdem auch ein bisschen verrückt sein, um herzukommen, ne? Weil trotzdem ist es ja teuer und erstmal dieses Investment und selbst ein Zimmer irgendwo, ich meine, für $1,000 kriegst du irgendwie ein Bankbett irgendwo, ne? Es ist ja auch schon jetzt, wie du schon sagst, nicht jeder kann das machen. Ja. Gibt es, deswegen, ich will nicht sagen, dass du verrückt bist, ne? Aber wir sind alle ja schon, Leute, die hinkommen, haben ja schon irgendwie in gewisser Weise einen Knall, dass sie auch dieses Risiko aufnehmen und dieses auf dieses Abenteuer sich einlassen, was ja auch toll ist, weil man viele solche Menschen um sich herum hat. Aber gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst, da denke ich ganz anders als viele Leute um mich herum? Also hast du irgendwie so contrarian Opinions zu irgendwas?
Ich glaube, das Risiko nehmen an sich, ne? Also ich meine, generell steht man ja immer tagtäglich mindestens ein paar Mal im Jahr vor großen Entscheidungen. Und was man ja oft macht, ist, man wägt das Risiko ab. Also die eine Entscheidung ist ja oft, beinhaltet oftmals mehr Risiko als die andere. Und oftmals, wenn man jetzt sagt, okay, ich bleibe jetzt, ne, als ich jetzt Dalos meine jetzige Firma gegründet habe, ich war davor in einem sehr gut bezahlten Job. Ich habe in Deutschland gelebt. Ich habe remote gearbeitet für eine Firma in San Francisco. Mhm. Also ich habe gut verdient. Ich hatte ein sehr entspanntes Leben. Ich konnte viel reisen. Ich musste mir eigentlich über nichts Gedanken machen. Ich konnte Einkauf gehen und auf den Preis schauen, bla bla. Und dann war natürlich die Entscheidung zu sagen, okay, ich sage jetzt Nein zu dem Ganzen, gehe da raus, gehe jetzt in diese super komische Phase, wo ich eigentlich gar nicht genau weiß, ob das alles klappt und ob
Ungewissheit, kleines Gehalt.
Genau, so, wir haben die ersten 12 Monate von unserer Firma haben wir uns kein Gehalt auszahlen können. Heißt, wir haben komplett von Ersparten gelebt und komplett auch noch keinen Umsatz. Also es war wirklich so. So super dumm eigentlich, also so von so von außen betrachtet war es eine sehr dumme Entscheidung. Dumm im Sinne von, warum sollte das jemand machen? Aber in meinem Kopf war es halt eben eine Entscheidung zwischen Risiko und für mich war das Risiko höher, in diesem comfy Environment zu bleiben und halt eben nicht das zu machen, worauf ich super Lust habe und was ist, wenn es nicht klappt? Ja, aber was ist, wenn es klappt und dann ich eben, ne, viel mehr happier bin, als ich jetzt dann eben bin. Mm. Und ich glaube, diese Entscheidung zu gehen ins Ungewisse und das Risiko ist so das, was eigentlich so alle Gründer, die irgendwie auch hierher ziehen, Gründer generell, aber auch gerade Gründer, die jetzt vielleicht Deutschland verlassen, hierher gehen, ist halt so, okay, ich muss dieses Risiko auf mich. Es gibt keinen anderen Weg. Es wird nicht einfacher sein, jetzt hier zu bleiben und mir jetzt irgendwie jedes Jahr zu überlegen, ja, aber was, wenn ich gehe, was, wenn nicht. Ja. Deswegen, ja, einfach Risiko. Bereitschaft ist so die eine Sache.
Ich meine, das wäre eigentlich eine Frage von mir gewesen, würdest du einem 18-Jährigen in Freising irgendwie raten, ne? Also so ein Risiko auch mal einzugehen, weil das Leben ist ja irgendwie auch schon ein bisschen länger. Man kann auch mal ein Jahr nichts verdienen, ne?
Ja.
Das ist, glaube ich, was viele Leute nicht so richtig denken. Die denken immer, es muss so linear, man muss jedes Jahr mehr verdienen, es muss immer vorangehen, aber man kann auch mal zurückstecken und einfach mal eine Zeit lang halt vielleicht von Ersparnissen halt arbeiten, ne? Gibt es irgendwie so einen Mentor, Mentoren, die du hast oder so? Gibt es irgendwelchen Rat? Was ist dein bester Rat, den du je bekommen hast?
Also generell bezüglich Mentor, ich glaube, man kann einfach wirklich mittlerweile mit den ganzen KI-Tools und ChatGPT und man kann einfach sehr viel recherchieren. Also ne, das war diese eine Sache mit von Brain-Computer-Interfaces to Aerospace. Also du kannst wirklich einfach dir die Sachen selber aneignen. Du kannst googeln, recherchieren, wochenlang dich in Themen einarbeiten. Du brauchst keine anderen Personen. Du kannst es wirklich alles oder 90% von Dingen dir einfach wirklich aneignen. Du willst coden lernen, du willst Design lernen. Also du kannst wirklich mittlerweile durchs Internet, also du kannst es einfach machen. Und das ist einfach was Cooles, was man irgendwie realisieren kann. Und wie gesagt, gerade wenn ich jetzt nochmal irgendwie 17, 18, 19, 20, da, also als ich 18, 19, 20 war, gab es ja noch gar keine KI-Tools. Und jetzt benutze ich es ja tagtäglich und ich würde auch jedem raten, das sozusagen jetzt einfach super sehr sich anzueignen, einfach sehr, einfach sehr, sehr proaktiv an die Themen ranzugehen und jetzt nicht irgendwie zu warten, dass das jetzt irgendwie in der Schule oder im Studium beigebracht wird, weil es einfach nicht beigebracht werden kann.
Ja.
Ich würde sagen, den besten Rat, den ich bekommen habe, war wahrscheinlich von irgendeinem und unseren Investor einmal, als wir uns so ein bisschen drüber Gedanken gemacht haben, was jetzt irgendwie Startup bauen in den Early Phasen an sich angeht, weil wir uns gedacht haben, ja, aber es gibt ja irgendwie auch vielleicht irgendwie andere Firmen und es gibt vielleicht irgendwie auch kommt vielleicht noch mehr. Dann war so eine Sache, die er gesagt hat, dass man sich wie so eine Art, wenn es jetzt Startup bauen, so eine Art, so ein Rennen ist mit irgendwie 50 Bahnen, dann ist halt vielleicht ein Startup gerade irgendwie Runde 3, ein Startup Runde 5, eins startet gerade Runde 1. Und wenn ihr jetzt gerade irgendwie am Anfang seid, in der Mitte, was auch immer, es sind noch 40 weitere Bahnen bis Runde 50. Mhm. Und dieses, man muss einfach nicht nur ein Jahr, sondern 2, 3, 4, 5 Jahre teilweise sich mit seinem Startup beschäftigen und das aufbauen, bevor es teilweise in diese Endphase kommt von, man kann es überhaupt einen Success nennen oder man kann jetzt wirklich sagen, das hat geklappt. YC bezeichnet das immer so als Default Alive. Also man muss einfach wirklich immer so Spend super low halten und einfach wirklich über Jahre hinweg überleben, damit irgendwann eben das Timing vielleicht doch stimmt. Manchmal ist man ein bisschen zu früh dran, dann braucht man 1, 2, 3 Jahre, um wirklich dann den Timing-Faktor richtig zu nutzen. Und deswegen einfach dieses lange Durchhalten und einfach teilweise nicht nur 1, 2, sondern 3, 4, 5 Jahre an einem Startup zu arbeiten, um es halt wirklich zu einem Punkt zu bringen, wo es dann eben auf einmal dann Overnight-Success klappt, ist so eine Sache, die man hier gerade mit auch so Late-Stage-Companies immer wieder sieht. Und das hat er mir damals gesagt, das habe ich irgendwie jeden Tag im Kopf.
Mega, mega. Meine letzte Frage, die ich immer stelle, ist, gibt es irgendwas, was dich ausmacht, was nicht auf deinem LinkedIn-Profil steht? Also hast du irgendwelche anderen krassen Skills noch aus dem Privaten? Bist du irgendwie extrem sportlich oder was machst du noch außerhalb vom Arbeiten? nicht hier gerade.
Ist okay. Ich bin wirklich eigentlich jeden Tag im Office.
Macht ihr 7 Tage die Woche?
Wir machen 7 Tage die Woche. Mhm. Wir haben keine Policy oder so. Es ist eigentlich eher so internal. Ich gehe gerne ins Gym alle 2, 3 Tage, um so ein bisschen einfach Stress abzubauen. Mhm. Und bin, was Essen angeht, sehr, ich esse jeden Tag genau das Gleiche. Mache mir keine Gedanken über irgendwie jetzt groß Rezepte und so weiter. Deswegen ist es ein sehr, sehr simpel strukturiertes Life. Und ich glaube, das ist das, was mir hilft. Ich will keine großen Entscheidungen treffen, außerhalb von der Arbeit. Mhm. Kann man jetzt wahrscheinlich nicht auf dem CV sehen, aber einfach diese, wie so ein Roboter, so sich so durch den Tag durchzustrukturieren, ist so eine Sache, die mir relativ viel hilft, den ganzen Stress so ein bisschen zu, sag mal, verteilen.
Dann danke ich dir sehr, dass du aus deinem Robotertag den Umweg kurz ins Haus auf
Facebook geschafft hast. Nee, ist halt cool,
Ja, sehr inspirierend. Ich glaube, man kann hier viel mitnehmen. Also vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Danke.
Cool, Sebastian. Mach's gut, ne?
Danke. Ciao, ciao.
Das war's mit Sebastian Völkel, Co-Founder von Delos. Zum Schluss nochmal der Hinweis auf mein neues Baby. Also auf jeden Fall angucken. www.bepurple.ai. Und wie gesagt, stop cursing, be purple instead. Und wenn ihr Lust habt, mit anderen Hörenden über diesen Podcast zu diskutieren, vielen Dank auch immer an die ganzen klassen Fragen, an meine Gäste, die ich da vorab schon von euch bekomme, dann tretet unserer WhatsApp-Community bei. Den Link dazu gibt's hier immer in den Shownotes. Vielen Dank an Tobi Nothelfer, der produziert den Podcast hier mit mir. Und ganz zum Schluss noch ein kurzes Shoutout an meine Freunde von Wunderbar Together Podcast. Die interviewen die coolsten Deutschen in den ganzen USA. Also wenn ihr mehr auf Geschichten Lust habt, was hier alles so passiert, welche Deutschen es in den USA geschafft haben oder auf dem Weg dahin sind, dann guckt euch den Podcast mal an. Wir sehen uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin, ich freue mich.